NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Die Renten sind sicher.
Ja, sie sind sicher, aber nicht als ein Geschenk des Himmels
und nicht als ein Naturereignis, sondern sie sind nur durch Gestaltung sicher.
Norbert Blüm, der frühere Bundesarbeitsminister, mit dem wohl berühmtesten Satz seiner politischen Karriere. Trotzdem, ob die Renten wirklich sicher sind, diese Frage treibt Bürger und Politiker bis heute um. In dieser Sendung schauen wir zurück auf die Anfänge des heutigen Rentensystems vor 60 Jahren, denn damals, 1957, wurde das Bismarck'sche Rentenmodell so verändert, wie wir es heute kennen. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem stellen wir ein neues Buch über den Widerstand der Weißen Rose vor. Und als erstes schauen wir halb in die Gegenwart und halb in die Geschichte mit der Frage, woher kommt eigentlich die spürbare Krise der heutigen Demokratien? Denn unüberhörbar geht ja ein Grummeln durch Teile der Bevölkerung, die finden, unsere Demokratien seien nicht wirklich demokratisch. Manche rufen sogar Politikern zu, wir sind das Volk, und sie werden dafür wiederum von anderen als rechtspopulistisch und als Gefahr für die Demokratie angesehen. Eine verwirrende Situation. Darüber gesprochen habe ich mit dem Historiker Heinrich August Winkler, Autor einer umfangreichen Geschichte des Westens. Vor 2 Jahren hat Winkler ja auch im Deutschen Bundestag zum Jahrestag des Kriegsendes gesprochen. Woher kommt also diese Verwirrung der Begriffe in Sachen Demokratie?
Ganz neu ist dieses Phänomen nicht. Schon im späten 19. Jahrhundert gab es in Amerika die People's Party, und aus dieser Zeit stammt der Begriff Populism, Populismus. Und damals ging es genau wie heute darum, dass sich das Volk in Anführungszeichen, damals im Wesentlichen eine Bewegung von Farmern und Handwerkern aus dem Mittleren Westen, gegen die Eliten, die angeblich arroganten Eliten in Washington auflehnte. Und das war schon damals verbunden mit der Abwehr von Einwanderung, vor allem aus Ostasien. Bezeichnend ist auch schon damals die Forderung nach mehr direkter Demokratie. Also diese Bewegung, die ist damals entstanden, die hat es immer wieder gegeben. Es gibt sie heute in Europa ebenso wie in Amerika, und überall ist es das Misstrauen bestimmter Schichten gegen die sogenannten Eliten, die sich nicht mehr am Volkswillen orientieren.
Lassen Sie uns mal versuchen, den Kern der Sache, was also Demokratie bedeutet, direkter zu fassen. Was ist in Ihren Augen sozusagen das Grundrezept von Demokratie? Was muss da auf jeden Fall dazugehören?
Demokratie ist sehr viel mehr als Volksherrschaft über die Ermittlung des Mehrheitswillens. Demokratie ist viel mehr als Mehrheitsherrschaft. Mehrheitsherrschaft kann zur Tyrannis werden, kann zur Missachtung von Minderheitsrechten führen. Deswegen ist es sehr wichtig, sich die Einsicht immer wieder klarzumachen, die die Gründerväter der ersten modernen Demokratie, der amerikanischen Demokratie im späten 18. Jahrhundert entwickelt haben. Der Volkswille, die Volkssouveränität artikuliert sich durch allgemeine Wahlen, aber es gibt eben auch vorgegebene Menschenrechte. Es gibt die Herrschaft des Rechts, es gibt die Teilung der Gewalten, Checks and Balances. Und erst wenn das alles zusammenkommt, kann Macht demokratisch und zugleich rechtsstaatlich verwirklicht werden. Das ist eine Einsicht, die in der gegenwärtigen Diskussion viel zu kurz kommt.
Oft wird ja gefordert, Sie haben das vorhin schon angesprochen, in unsere repräsentativen Demokratien doch stärkere direkte Elemente einzubauen in Form von Volksabstimmungen, Plebisziten und so weiter. Denken Sie auch in diese Richtung?
Eher nein. Ich kann mir zwar lebhaft vorstellen, dass es so etwas wie Gesetzesaufträge an die Parlamente gibt durch Volksbefragungen, aber eine alternative Gesetzgebung durch das Volk führt leicht zur Herrschaft von besonders motivierten Minderheiten, die sich an solchen Plebisziten beteiligen, während die weniger Interessierten zu Hause bleiben. Ich glaube, Die Gefahr von Plebisziten ist darüber hinaus die, dass sich da Kräfte zusammentun, die nur in der Negation einig sind, von ganz links bis ganz rechts, die aber zusammen nie Verantwortung übernehmen könnten. Wer ist in einer Demokratie verantwortlich? Parlamente und Regierungen können abgewählt werden, aber wenn eine Entscheidung durch ein Plebiszit gefällt wird, dann ist das Volk verantwortlich. Das kann man bekanntlich nicht auflösen. Und es wird sehr schwer, Entscheidungen zu korrigieren, die vielleicht nach kurzer Zeit vom Souverän auch wieder bedauert werden. Das könnte zum Beispiel in Großbritannien im Hinblick auf den Brexit passieren.
Einen Aspekt, Herr Professor Winkler, den haben Sie schon angesprochen und der wurde in diesem Jahr viel diskutiert, der Grundsatz der Gewaltenteilung. Anlass waren unter anderem in den USA Dekrete des neuen Präsidenten, die dann durch die dritte Gewalt in Gestalt von Richtern gestoppt wurden. Heißt das, Montesquieu, der hat ja im 18. Jahrhundert diese Grundidee der Gewaltenteilung entwickelt, Montesquieu ist brandaktuell?
Aber ja, Gewaltenteilung ist das A und O einer freiheitlichen, einer liberalen, einer rechtsstaatlichen Demokratie. Das kann man nicht deutlich und nicht offensiv genug immer denen entgegenhalten, die Demokratie auf reine Mehrheitsherrschaft reduzieren wollen.
Wenn die Gewaltenteilung dann doch unter Druck kommt, das erleben wir ja in verschiedenen Ländern, wo die Exekutive, zum Beispiel ein Präsident, immer mehr Macht an sich ziehen will. Wovon hängt es dann ab, ob die Dämme halten?
Von der Zivilgesellschaft, von der Stärke der freiheitlichen und rechtsstaatlichen Traditionen. Gerade in den Vereinigten Staaten erleben wir ja jetzt, Sie haben es erwähnt, die Proteste der rechtsprechenden Gewalt, die bestimmte Entscheidungen, die für verfassungswidrig gehalten werden, eben nicht durchgehen lässt, sondern konterkariert. Auch das Vorhandensein einer vierten Gewalt in Gestalt unabhängiger Medien ist ein Korrektiv gegen die Deformation der überkommenen liberalen Demokratie. Das ist eine Erfahrung, die im Augenblick Donald Trump machen muss. Und ich habe die Zuversicht, dass in Amerika sich diese liberalen Traditionen als so stark erweisen werden, dass sich die geradezu staatsstreichsähnlichen Absichten von bestimmten Beratern Donald Trumps wie Steve Bannon nicht durchsetzen lassen werden.
Nun sagt ja niemand im Grunde, weder in den USA noch in Polen oder der Türkei, um andere Länder zu nennen, nun sagt ja niemand, wir schaffen jetzt die Gewaltenteilung ab. Ist nicht die eigentliche Gefahr viel schleichender, dass nämlich quasi das Gerüst verbogen wird, dass also das Parlament, die Legislative geschwächt wird und man auch versucht, die Richterschaft unter Kontrolle zu bekommen?
Wir erleben das eben in Polen, nachdem wir das vorher schon in Ungarn erlebt haben. Ja, hier wird der Abbau der unabhängigen Justiz systematisch vorangetrieben, und zwar in einem Maß, das völlig unvereinbar ist mit den Aufnahmebedingungen in die Europäische Union. Deswegen kann sich die EU nicht mehr als Wertegemeinschaft bezeichnen, wenn sie solche Entwicklungen wie in Ungarn unter Viktor Orban und in Polen unter Jaroslaw Kaczynski durchgehen lässt. Das führt mich zu der Konsequenz, dass sich die liberalen Demokratien innerhalb der Europäischen Union viel stärker kurzschließen müssen. Sie müssen eng zusammenarbeiten, um den Abweichlern deutlich zu machen, was ihr tut, ist mit europäischen und ist mit westlichen Werten unvereinbar.
Was antworten Sie einem Erdogan-Anhänger oder meinetwegen Putin-Anhänger, der sagt, diese ganze komplizierte Gewaltenteilung, das wollen wir gar nicht? Unser Präsident soll durchregieren.
Ihr werdet den Preis dafür zahlen. Den Preis, den man zahlt, wenn man in einer Diktatur oder in einem diktaturähnlichen System lebt, in dem die Rechte von Minderheiten, in dem die Rechte der Einzelnen nicht mehr garantiert sind. Und diese bittere Einsicht, die ist jungen Russen nicht fremd, die heute gegen die Korruption und gegen den Machtmissbrauch in Russland auf die Straßen gehen. Und weiß Gott, gilt dasselbe für die große Zahl von Türken, die bei dem Referendum eben nicht für die Pläne von Erdogan gestimmt haben, sondern die mit Nein votiert haben. Und die Demonstrationen gehen weiter. Die Sache der Demokratie ist in Gesellschaften nicht verloren, wenn große Teile der Zivilgesellschaft ihr Wächteramt ernst nehmen.
Wir haben jetzt viel über Gewaltenteilung gesprochen. Liegt nicht ein Hauptproblem westlicher Gesellschaften darin, dass die stärkste Machtballung nicht bei diesen drei Gewalten liegt, sondern bei der Wirtschaft?
Wenn dem so ist, dann ist das auch eine Folge von politischen Entscheidungen, die in den 80er Jahren vor allem gefallen sind, vor allem in Amerika und in Großbritannien mit der Entfesselung der Finanzmärkte, wurde den sogenannten Märkten eine Macht zugeschanzt, die sie nie hätten erhalten dürfen. Die Rahmenbedingungen des Wirtschaftshandelns müssen von demokratisch legitimierten Staaten oder von Staatenvereinigungen gesetzt werden. Und wo das nicht geschieht, ist es wohlfeil, sich über die Macht der Finanzen aufzuregen. Die Verantwortung für diese Entwicklung liegt bei der Politik.
Der Historiker Heinrich August Winkler über die Demokratie und ihre Gefährdungen. Im August wird sein neues Buch erscheinen mit dem Titel »Zerbricht der Westen« über die Krise der Gegenwart in Europa und Amerika. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst und Willi Graf. Das war der innere Kreis der Weißen Rose, der bewundernswerten Widerstandsgruppe in der Hitlerzeit. Wie aber kamen diese Studenten eigentlich dazu, sich anders zu verhalten als die überwältigende Mehrheit der Deutschen damals? Woher nahmen sie ihre Klarsicht und ihren Mut? Diesen Fragen geht ein neues Buch der Historikerin Miriam Gebhardt nach. Hubert Rübsart hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Neben den Hitler-Attentätern des 20. Juli 1944 sind die Verschwörer der Weißen Rose für die Deutschen wohl die bekanntesten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Straßen, Plätze, Schulen und andere Gebäude wurden nach ihnen benannt. Zahlreiche Publikationen über sie sind erschienen. Es gab einen Film, eine Oper, eine Briefmarke und Stiftungen und Preise wurden ebenfalls nach ihnen benannt. Wobei Sophie Scholl eindeutig im Mittelpunkt steht. Auch die Politik der frühen Bundesrepublik nutzte sie schon früh als Beleg dafür, dass es im Dritten Reich auch ein anderes Deutschland gegeben habe. Und selbst die Kirchen vereinnahmten sie als Widerständler aus einem christlichen Gewissen heraus. Die russisch-orthodoxe Kirche sprach Alexander Schmorell sogar heilig. Das stellt die Münchner Historikerin Miriam Gebhardt aber nicht zufrieden. Sie stellt fest,
dass wir mittlerweile so viel wissen über die Täter im Nationalsozialismus, über die Psychologie der Mörder und der Mitläufer, aber relativ wenig über die Psychologie der Widerstandskämpfer. Nach 75 Jahren ist es an der Zeit, also 75 Jahre nach Beginn der Widerstandsaktionen, sich auch mal mit dem Innenleben des Widerstands zu beschäftigen, weil wir davon einfach heute auch noch profitieren.
Das tut die Autorin mit ihrem Buch, das einen neuen Blick auf die Weiße Rose verspricht und den Untertitel trägt, wie aus ganz normalen Deutschen Widerstandskämpfer wurden. Sie sieht keine Elternhäuser, in denen ein Widerstand gegen den Nationalsozialismus schon bestand, sondern Familien, deren Kinder ein unauffälliger Teil der deutschen Jugend waren und deren Alltag so war wie bei vielen anderen Gleichaltrigen. Auch mit dem NS-Regime gab es in der frühen Jugendphase offensichtlich zunächst keine Probleme. Hans Scholl zum Beispiel trat in die Hitlerjugend ein und machte dort eine kleine Karriere. Und seine Schwester Sophie Scholl ließ sich sogar in der Uniform der NS-Mädchenorganisation Bund Deutscher Mädel konfirmieren. Miriam Gebhardt beschreibt aber auch, dass es in vielen Familien der späteren Widerstandskämpfer Ereignisse und Brüche gab, die die Entwicklung der Kinder maßgeblich beeinflussten. Der Vater der Scholls zum Beispiel verlor seinen Posten als Bürgermeister, was einen sozialen Absturz für die ganze Familie bedeutete. Ein anderer Vater beging Selbstmord wegen einer psychischen Erkrankung. Wieder ein anderer Vater wollte unbedingt, dass sein Sohn in die Hitlerjugend eintrat, wogegen sich dieser standhaft weigerte.
Alle hatten in einer entscheidenden Phase ihrer Kindheit und Jugend eine schwere Erfahrung eines Bruches gemacht, aber es haben auch alle geschafft, da eine produktive Lösung zu suchen. Also sie haben sich einerseits gerieben an ihren Konstellationen zu Hause, an ihren starken Vätern, andererseits aber einen produktiven Ausweg gefunden, eine gute Ablösungsphase hinter sich gebracht. Und das scheint mir die Gemeinsamkeit dieser jungen Menschen zu sein.
In diesem Zusammenhang spricht die Autorin von einer inneren Autonomie, die die späteren Widerstandskämpfer befähigte, Kritik am NS-Regime zu entwickeln und von da aus zu Aktionen gegen die NS-Willkür zu kommen.
Also ich gehe davon aus, dass so etwas nicht durch einen rationalen Entschluss mit Anfang 20 passiert, über Nacht, ad hoc. Und dass es auch nicht reicht, sich für Wissen anzulesen oder besonders gläubig zu sein, sondern ich gehe davon aus, dass diese Widerstandsaktionen vor dem Hintergrund einer lebenslangen Lernkurve standen. Und diese Lernkurve begann in der Kindheit mit bestimmten Erziehungsstilen, mit bestimmten Erfahrungen in der Familie. Das ging weiter mit der Jugendorganisation, wie Sie gesagt haben, also das Engagement in der Hitlerjugend oder beim Bund Deutscher Mädel. Das ging weiter mit der Erfahrung der ständigen Fremdbestimmung in einem Staat, der ja immer Zugriff haben wollte auf seine Jugend und auf jeden einzelnen Bürger, also Arbeitsdienst, Kriegshilfsdienst, Front. Und das ging dann schlussendlich so weit, dass man andere getroffen hat, die ähnlich dachten, dass man ältere, gebildete Menschen getroffen hat, mit denen man Argumente ausprobieren konnte. Also es war eine kumulative Lernerfahrung.
Solche Gesinnungsgenossen trafen die Geschwister Scholl an der Münchner Universität. So berichtet Miriam Gebhardt, dass sich ein solcher Austausch am Anfang über Monate hinzog, zum Beispiel in einem literarischen Zirkel, den die Scholls gegründet hatten und an dem andere Studierende teilgenommen haben, aber auch ihr Professor Kurt Huber, ein Psychologe und Philosoph. In diesem Kreis wurde dann ständig über den politischen Alltag und über Fragen des Widerstands gesprochen und welche Grundlagen es gäbe, sich gegen den Staat zu wenden. Diese Argumente haben Eingang in die Flugblätter gefunden. In allen Biografien gab es Berührungspunkte mit jüdischen Schicksalen, wobei die Frage der sogenannten Endlösung, also die geplante Vernichtung aller Juden, bei allen Mitstreitern eine Rolle gespielt hat, wie die Frage der Euthanasieaktion, also die Vernichtung von, nach Ansicht der Nazis, lebensunwertem Leben durch die Ermordung von Geisteskranken und Behinderten. Hinzu kamen Erfahrungen mit einer NS-Massenorganisation, die den totalen Gehorsam verlangte. Und da haben sich, so die Autorin, Ereignisse in den Biografien gebündelt, bis hin zu einem kleinen Aufstand, einem Studentenkrawall an der Münchner Universität. Schließlich erreichten diese jungen Menschen einen Punkt, an dem sie zu dem Schluss kamen, dass sie ihr privilegiertes, gutes Leben in einer Welt mit so viel Unrecht nicht weiterleben konnten. Aber es blieb nicht beim Münchner Verschwörerkreis. Es gelang der Weißen Rose, auch Kontakte zu anderen Gleichdenkenden außerhalb der bayerischen Hauptstadt zu finden. Zum Beispiel in Hamburg, Berlin oder Ulm, wo Schüler selbst nach der Hinrichtung der Weißen Rose noch Flugblätter verteilt haben. Die Autorin geht davon aus, dass an den Aktionen der Weißen Rose insgesamt rund 100 Menschen beteiligt waren. Miriam Gebhardt hat in ihrer Untersuchung zwei die fünf Hauptakteure und Professor Huber in den Mittelpunkt gestellt, weil sie den inneren Zirkel der Weißen Rose ausgemacht haben und, wie sie schreibt, inhaltlich und nicht nur logistisch an den Flugblattaktionen beteiligt waren. Es ist aber sehr verdienstvoll, dass sie am Ende ihres Buches auch die Aktivitäten und das Schicksal einiger weiterer, nicht so bekannter Beteiligten innerhalb wie außerhalb Münchens beschreibt. Für Miriam Gebhardt sind die Mitglieder der Weißen Rose, wie sie sagt, keine Übermenschen gewesen, die man auf einen Sockel stellen und anbeten müsse. Wohl aber ein Beispiel dafür, wie sich auch andere normale Deutsche damals hätten verhalten können. Denn es habe ja in der Gesellschaft ein allgemeines Wissen über die Verbrechen des Nationalsozialismus gegeben. Deshalb sei durchaus bei vielen Deutschen eine große Sensibilität und Empathiefähigkeit möglich gewesen. Bei den Widerstandskämpfern von damals war das der Fall, und deshalb können diese jungen Menschen nach Ansicht der Autorin heute durch ihre Einstellungen und ihr Verhalten ein Vorbild sein.
Heute wird die innere Autonomie der Menschen sicher nicht mehr durch einen repressiven SS-Staat gefordert, sondern durch ganz andere Faktoren, die mit einer langen Friedensphase zu tun haben, mit einer Bequemlichkeit in der Konsumgesellschaft, mit dem Vorspiegeln des guten Lebens, wo es eigentlich bei Entscheidungen nur noch darum geht, für welches Produkt oder welche Dienstleistung ich mich entscheide. Ich denke, dass, wie Harald Welzer, der Sozialpsychologe, sagt, die innere Autonomie heute wieder gefordert ist oder bedroht ist und wir aber das uns gar nicht leisten können. Wir müssen auch angesichts der Komplexität und der Informationsflut im Internet versuchen, unseren moralischen Kompass nicht zu verlieren und unsere Entscheidungen bewusst zu machen. Und das, denke ich, können wir uns auch mit Hilfe der Weißen Rose.
Miriam Gebhardt vermittelt mit ihrem Buch auch einige neue oder nicht so bekannte Einzelheiten über den äußeren Verlauf der Aktion der Weißen Rose. Vor allem aber ermöglicht sie einen differenzierteren Blick auf das Innenleben der damals Beteiligten. Dies beschreibt sie so detailliert und so gut lesbar, dass ihre Publikation empfehlenswert ist.
Sagt unser Autor Hubert Rübsaat über das Buch von Miriam Gebhardt mit dem Titel »Die Weiße Rose«, wie aus ganz normalen deutschen Widerstandskämpfer wurden. Erschienen ist es in der Deutschen Verlagsanstalt. Jetzt eine Rückblende um 60 Jahre ins Jahr 1957, übrigens auch ein Jahr mit einem Bundestagswahlkampf. Und das große Thema, das Kanzler Adenauer damals in den Vordergrund stellte, war die soeben verabschiedete Rentenreform. Aber gab es nicht schon eine Rentenversicherung, werden sich viele fragen. Schließlich hatte schon Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts eine Invaliden- und Altersversicherung eingeführt. Die aber war doch nur ein erster Schritt. Sie war auch von Anfang an nur als eine Art Zuschuss zur Absicherung durch die Familie gedacht, also die in früheren Zeiten übliche Versorgung durch die Kinder. Dass dieses Modell so nicht mehr funktionierte, wurde in den 50er Jahren immer deutlicher. Zumal es damals noch keine Anpassung der Renten an die allgemeine Lohnentwicklung gab. Mit dem Ergebnis, dass sich im Wirtschaftswunderland Deutschland zwar die Löhne schön entwickelten, die Rentner aber arm blieben. Kurz, es musste sich in Sachen Rente etwas tun.
Redeschlachten und Marathonsitzungen, versicherungsmathematische Finessen und erschöpfte Abgeordnete. Im Januar 1957 tut sich der Bundestag mit den Gesetzen zu einer großen Rentenreform schwer. Im Kern sind sich die großen Parteien im Parlament einig. Aber über Details streiten die Mehrheitsfraktion der Union und die sozialdemokratische Opposition ausgiebig. Der emeritierte Bremer Volkswirtschaftsprofessor und Rentenexperte Winfried Schmähl.
Eine unheimlich große Fülle von Änderungsanträgen lagen vor, über 500, weil ja die SPD auch einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht hatte. Jedoch die Mehrheit der Regierungsfraktionen hatten ihren Gesetzentwurf und jetzt versuchte man natürlich noch das eine oder andere da rein zu bessern.
Die Beratungen haben sich bis zu den entscheidenden Debatten bereits über Monate hingezogen.
Die Rentenreform, ich will sie auch mal unter diesem Sammelnamen, will ich diese Anzahl von Gesetzen zusammenfassen, ist eine ungeheuer komplizierte und schwierige Materie.
Bundeskanzler Konrad Adenauer von der CDU auf einer Pressekonferenz im Dezember 1956.
Die Vorbereitungsarbeiten brauchen mindestens 3 Monate, weil 6 Millionen Karten bewegt werden müssen.
Am 22. Januar 1957 verabschiedet der Bundestag schließlich die Rentenreform. Nun müssen also die Versicherungsträger die Leistungen für die mehr als 6 Millionen auf Rentenkarten dokumentierten Fälle in der Bundesrepublik neu berechnen und Bundesarbeitsminister Anton Storch soll auf den Startknopf einer Rotationsmaschine drücken.
Nun wollen wir das Startzeichen geben für den Druck der Rentenfibel. Durch die einmal 6,5 Millionen Rentner einmal feststellen können, was für sie gesetzgeberisch geschaffen worden ist. Und darüber hinaus die 16 Millionen Arbeitnehmer, die in unseren Rentenversicherungen versichert sind.
1957 ist Wahljahr. Und da kommt es der Regierung ganz recht, dass sie dem Volk in der Fibel zur Rentenreform erheblich höhere Leistungen verkünden kann. Im Durchschnitt betragen die Steigerungsraten beachtliche 70%. Vorher sollte das Ruhegeld lediglich ein Zuschuss sein. Entsprechend kärglich sind bis zur Reform die Lebensverhältnisse derjenigen, die nicht mehr arbeiten können. Nun aber wird die Rente eine Lohnersatzleistung. Und sie berechnet sich nicht mehr aus dem, was jemand individuell anspart, sondern die berufstätigen Versicherten einer Generation finanzieren mit ihren Versicherungsbeiträgen die Bezüge der jeweils aktuellen Ruheständler aus der vorangegangenen Generation, die sogenannte Umlagefinanzierung. Rentenexperte Winfried Schmähl.
Wir hatten eine seinerzeit, also Ende der 50er Jahre, eine günstige ökonomische Situation. Die Löhne stiegen, Preise stiegen auch, aber die Renten stiegen kaum. Und nun war die Vorstellung, im Grunde die Rentenentwicklung an die wirtschaftliche Entwicklung anzukoppeln, also im Rahmen einer dynamisch sich entwickelnden Wirtschaft auch eine dynamische Rente zu haben.
Die neuen Altersleistungen sollen damit nicht nur den früheren Lebensstandard auf einem würdigen Niveau sichern. Zugleich erhöhen von nun an Lohnsteigerungen in der Wirtschaft auch die Einkommen der Rentner. Produktivitätsrente lautet dafür die Sprachregelung der Regierung Adenauer.
Das bedeutet, dass die Renten zunächst einmal der gegenwärtigen Lohn- und Gehaltsentwicklung angepasst werden. Während ihrer Laufzeit erfolgt von Zeit zu Zeit eine erneute Überprüfung und wenn erforderlich Anpassung an die steigende Produktivität der deutschen Volkswirtschaft.
Die Renten sind sicher. Ja, sie sind sicher, aber nicht als ein Geschenk des Himmels und nicht als ein Naturereignis, sondern sie sind nur durch Gestaltung sicher.
25 Jahre nach der Rentenreform. Welch ein Kontrast zum ökonomischen Optimismus der Wirtschaftswunderzeit. Die Renten sind sicher. Das berühmte Bonmot des Sozial- und Arbeitsministers Norbert Blüm aus den 80er Jahren. Oft zitiert, verlacht und von seinem Schöpfer ebenso oft wiederholt. Eine Beschwörung, die zeigt, wie stark das Vertrauen in diese zentrale Leistung des Sozialstaates bereits erschüttert ist. Und das, obwohl die westdeutsche Rentenversicherung noch einige Jahre später, nach der deutschen Wiedervereinigung 1990, ihre enorme Leistungs- und Belastungsfähigkeit unter Beweis stellt.
Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.
Um die Vision des damaligen Kanzlers Kohl Wirklichkeit werden zu lassen, müssen die Landschaften allerdings mit viel Geld gedüngt werden. Auch bei der Angleichung des ostdeutschen Rentensystems an das westdeutsche. Durch die Leistungen für ehemalige DDR-Bürger entsteht ein riesiges Loch in der Rentenversicherung. Gestopft wird es mit Transfers aus den alten Bundesländern. Geld scheint also noch da zu sein. Und trotzdem, die Zweifel am gesetzlich garantierten Ruhegeld reißen nicht ab. Vor allem wegen des demografischen Wandels, also der sinkenden Geburtenzahlen. So verteidigt der sozialdemokratische Kanzler Gerhard Schröder 2003 seine Rentenreform vor Gewerkschaftern.
Vor 50 Jahren kamen 10 Aktive auf einen Rentner. Heute sind es noch 3, 20 Jahre später werden es noch 2 sein. Ist doch völlig klar, was das bedeutet. Es bedeutet, dass wenn wir nicht eingreifen, die Beiträge in einem Maße steigen, dass uns die jungen Leute in Scharen aus den solidaren Sicherheitssystemen herauslaufen werden.
Schröders Schlussfolgerung? Das gesetzliche Leistungsniveau muss sinken. Stattdessen müssten die Bürgerinnen und Bürger privat vorsorgen. Mit der sogenannten Riester-Rente, bei der mittlerweile allerdings umstritten ist, wie viel Ertrag sie wirklich bringt. Es kommen im letzten Jahrzehnt noch einige weitere Änderungen bei der Rente hinzu. Etwa die Erhöhung des Eintrittsalters auf 67. Am bedrohlichsten ist aber sicher, dass viele jüngere Berufstätige später trotz lebenslanger Arbeit mit sehr niedrigen Renten rechnen müssen. Das Schreckgespenst der Altersarmut, die die Politik 1957 zur Rentenreform veranlasste, ist zurück. Angesichts all dieser Entwicklungen plädiert Winfried Schmähl dafür, die gesetzliche Rente im Geiste der Reform vor 60 Jahren wieder zu stärken.
Man hat damals die Lohnersatzkonstruktion eingeführt und zum Zweiten eine enge Beziehung zwischen der Beitragszahlung und der Rente und eben auf einem Niveau, auf einem Leistungsniveau, das über, so sagen wir jetzt, der Grundsicherung liegt. Wenn man sich darauf verständigt und das über die Parteigrenzen hinweg verständigen würde, dann wäre das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
Ein Appell an die Gegenwart im Geiste der Reform von 1957 –
Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb erinnerten an eine entscheidende Etappe in der Geschichte der sozialen Sicherung. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.